willkommen bei den Tennisproleten. Man mag es kaum glauben, es ist Samstag. Dabei kommt es mir so vor, als wäre erst gestern unsere French Open Vorschau mit Schwelli gewesen. Aber nein, dazwischen liegen jetzt schon wieder 7 Tage, eine Woche und vieles passiert. Darüber möchte ich mit unserem Außenkorrespondenten Tobi reden.
Bonjour, Henrique. Bonjour, Henrique. Aber um keine falschen Fakten vorzutäuschen, Außenkorrespondent kommen wir gleich zu, aber ich bin leider, muss ich sagen, wieder zurück aus dem schönen Paris.
Tragisch, das ist ja, schon tragisch.
Ja, es ist Klagen auf hohem Niveau. Willkommen zurück und schönen guten Tag erstmal.
Ja, moin. Ja. Das war's dann auch wieder. Jetzt schalten wir wieder ab. Nein, die erste Woche ist gespielt. Wir sind, wie gesagt, sagen wir mal fast. Die einen Hälften sind schon sozusagen offiziell in der zweiten Woche. Und zwei Hälften müssen jetzt noch so ein bisschen nachziehen. Aber vieles passiert. Wetter hat gepasst. Einige besondere Dinge. Aber vielleicht zäumen wir das Pferd mal von vorne auf. Du warst vor Ort. Wie war es denn?
Normalerweise würde ich jetzt sagen, wie jedes Jahr toll. Aber du hast gerade eben schon einen kleinen Hinweis gegeben, was mich von ganzem Herzen sagen lässt. Es war toll. Ja? Und zwar eben nicht wie jedes Jahr toll, weil letztes Jahr, wer sich erinnern kann, habe ich geflucht. Und wie ich finde, zu Recht geflucht, weil das Wetter letztes Jahr war so furchtbar. Ein paar von euch werden sich erinnern können. Ich kann mich übrigens auch erinnern, dass in unserem, soll ich jetzt sagen, Partner-Podcast, im anderen großen Tennis-Podcast, der Andreas Thies genau das Gleiche eigentlich auch sagte. Also da waren wir einer Meinung, es war ja letztes Jahr furchtbar nasskalt und viel Unterbrechung. Und dieses Jahr, entgegen aller Vorhersagen auf den Wetter-Apps, ich war schon mit bangem Blick und einem schlechten Gefühl hingereist, hat das Wetter nicht nur gehalten, sondern hat einen dann teilweise wieder mit der schönen, Pariser Frühlingssonne, die dann auch schon sehr heiß sein kann, verwöhnt. Und insofern, es war traumhaft schön dieses Jahr, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen und kommen wir sicherlich gleich auch dazu, was so meine Beobachtungen waren, wie sich das Turnier vor Ort weiterentwickelt. Aber ich komme guter Dinge zurück und kann sagen, live vor Ort offenbart sich Tennis ja dann immer noch mal anders. Und Tennis ist wahrlich, wahrlich in guten Händen, sowohl auf der Männer- als auch auf der Damenseite.
Ja, das stimmt. Ich durfte den ganzen Zauber zwar nur vom heimischen Sofa aus betrachten, aber auch das hat sehr viel Laune gemacht und fand auch wirklich, dass man gut unterhalten wurde dieses Jahr. Also klar, es gab natürlich auch viele Matches, die sehr einseitig waren und sehr eindeutig. Aber alles in allem, finde ich, hat man pro Tag wirklich auf beiden Seiten, Damen wie Herren, echt richtig tolle Matches dabei gehabt. Mit super spannenden Entwicklungen, einer hohen Qualität. Und das ist bis jetzt wirklich, glaube ich, auch echt ein großes Fest.
Das ist es und gerade in den Sekunden, wo du das sagst, habe ich versucht, mich an die Australian Open zu erinnern und ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht ganz gewaltig, aber ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass wir bei den Australian Open am Ende so das Fazit hatten. Also die Riesenstory war, dass Madison Keys endlich gewonnen hatte oder was heißt endlich, also dass sie gewonnen hat und wir uns alle gefreut haben. Ich meine mich aber zu erinnern, dass als Fazit auch blieb, es fehlte so das eine große Match bei den Australian Open, was das Turnier irgendwie so Signature-mäßig geprägt hat. Dass man sich natürlich häufig gerne irgendwo im Viertelfinale, Halbfinale bei den Damen, bei den Herren wünscht, entweder bei den Herren so ein Best-of-Five-Kracher oder so. Ich glaube, das waren die Australian Open wo du es eben gerade sagst und ich jetzt die erste Woche so Revue passieren lasse, es gab schon jede Menge große Matches. Die gab es auch und die gibt es bei jedem Grand Slam Turnier, gerade bei den Herren mit der Best-of-Five-Dramatik, auf die wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ihr werdet sicherlich auch im Stream und sonst wo mitbekommen haben, gerade die, ja, es liegt in der Natur der Sache, aber gerade die Veranstaltungen unter französischer Beteiligung waren natürlich vor Ort so, dass du die gesamte Anlage hast, sozusagen Beben spüren, wenn Arthur Fils auf dem Cours Suzanne Leng Leng, also auf dem zweitgrößten Platz, gespielt und gewonnen hat. By the way, er hat ja jetzt verletzt rausziehen müssen für sein heutiges Match gegen André Rublev. Dann natürlich, vielleicht nicht vom Tennis her ganz so glänzend, aber schon nochmal ein Highlight, die Verabschiedung von Richard Gasquet, aber dann eben wieder tennistechnisch die beiden Kracher unter Mitwirkung von Gael Monfils. Einmal das Fünfsatzmatch, was sicherlich von der Papierform hier gegen Delin nicht so viel hergab, dann aber ein Mega-Match über fünf Sätze wurde auf dem Chatrier Night Session, volle Hütte ausverkauft. Und die Veranstalter haben dann eben gesagt, warum nicht das Ganze nochmal wiederholen und haben ihn am Donnerstagabend gegen den Jack Draper nochmal in der Night Session angesetzt. Und auch dieses Match war, oder nicht nur auch dieses Match, also auch dieses Match ging lange, über vier Sätze, aber war qualitativ wirklich Bombe, muss ich sagen. Ich habe es live vor Ort gesehen und das war für mich ein grandioser Abschluss meiner Tage in Paris, weil du hast dann den Chatrier im Abendlicht, im Sonnenuntergang und ausverkauft. Da war wirklich in dem Fall wirklich jeder Platz war besetzt und Bombenstimmung und vor allen Dingen Bombentennis. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen bin ich da ganz bei dir. Die erste Woche liefert ab, was das Tennis angeht in kleinen und in großen Geschichten.
Ja, dass sie Monfils auf den Chatrier gesetzt haben, das finde ich auch sehr gut. Ansonsten muss ich sagen, habe ich mit der Turnierdirektion und der französischen Föderation so ein leichtes Hühnchen zu rupfen wegen der Ansetzung der Abendmatches, aber
da schieß weiß mal los, das passt gut, also Hühnchen zu rupfen passt gut, die Franzosen haben doch immer diesen Hahn, ja.
Ach so.
Auf dem Trikot, also fangen wir an, den zu rupfen, ich bin mal gespannt, ich habe das natürlich auch mitbekommen, auch auf Social Media, B, live vor Ort miterlebt und habe da auch meinen Blick drauf, aber mich würde interessieren, wie du dieses Hühnchen rupfst.
Naja, die Roland Garros hat ja irgendwann mal angefangen vor ein paar Jahren, abends auch eine Night Session einzuführen. Früher war das so, du hast morgens angefangen und du hast dann irgendwann aufgehört, wenn fertig war. Mhm. Und jetzt machen sie das natürlich so, um auch mehr Tickets zu verkaufen, dass sie jetzt eine Night Session ansetzen. Das heißt, nach drei Matches der Day Session wird einmal ausgeräumt und dann gibt es noch offiziell eine Night Session, die um 7:45 unserer Zeit anfängt. Mhm. Und diese Night Session wird kategorisch, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, aus 45 Mal, die es jetzt gab, glaube ich, war ein einziges Damenmatch, wird kategorisch mit Herrenmatches besetzt. Mhm. Und das wird immer damit begründet, ja, Herrenmatches sind länger, wir müssen ja gucken, verkaufen. Und das ist für mich einfach ehrlich gesagt, Bullshit. Und an der Stelle fällt mir einfach mal wieder auf, wie manchmal doch sexistisch die Franzosen noch sind, so in ihrer Art und Weise. Einerseits sehr liberal, aber andererseits auch in bestimmten Dingen auch irgendwie nicht. Ich weiß, das werden jetzt diverse Leute anders sehen. Und es wird immer wieder welche geben, die dann sagen, ja, Herrenmatches verkaufen sich besser, bla. Aber irgendwie muss ich ehrlich sagen, zählt das für mich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du in die Night Session Osaka gegen Badosa gesetzt hättest, wäre auch keiner enttäuscht gewesen. Und wenn du wirklich Sorge hast, dass mal ein Damenmatch so richtig schnell zu Ende geht, dann pack in die Night Session halt zwei Damenmatches zur Sicherheit. Und wenn nur ein Herrenmatch. Und dann machst du es einfach im Wechsel. Eine Nacht wird ein Herrenmatch angesetzt, Eine Nacht gibt es zwei Damen-Matches, dann kannst du von mir aus ja vorher auch die Day-Session kürzen, wenn du trotzdem nur 4 Matches draufsetzen willst. Da gibt es alles Möglichkeiten, das zu machen. Und ich finde es einfach sehr, sehr traurig, dass es nicht mal versucht wird. Und Ange Jabeur hat sich dazu ja auch deutlich, sehr deutlich geäußert, dass die auch gesagt hat, dass sie das beschämend findet. Auch einfach als Wertschätzung für den Damensport, weil sie hat etwas gesagt, was ich auch immer predige. Wie soll ein Produkt, in dem Falle das Damentennis, denn jemals dieselbe Beachtung wie das Herrentennis kriegen und dieselbe Wertschätzung erfahren, wenn man ihnen nicht mal die Plattform gibt? Weil so funktioniert es nun mal. Ne, wir können, das wird einem jeder sagen, der irgendwie ein Produkt verkauft. Du musst am Anfang die Werbetrommel rühren. Am Anfang musst du ins Minus gehen und das Produkt bewerben, bevor es sich von alleine gut verkaufen kann. Und das ist halt immer so dieses latent unterschwellige, wir kümmern uns nicht drum. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schade, weil gerade auf Sand ist einfach der ideale Belag für diese Matches, die sehr, sehr lange dauern, viele Wendungen haben. Ich glaube, was hattest du mir noch mal geschrieben? War das Kalinskaya gegen Buskova?
Ja.
Ne? Wo ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein Match für ein Chatrier, sehe ich auch absolut ein. Aber es ist ein Match, was einfach unglaublich toll war und unglaublich gutes Sandtennis war. Und sowas finde ich dann irgendwie schade, wenn man einfach merkt, dass es Methode hat. Ich bin absolut fein damit, dass man weniger Damen-Matches da drauf setzt und sagt, na ja gut, die 5-Satz-Matches verstehe ich auch. Mhm. Die verkaufen sich besser. Aber 1:45 ist halt dann doch, finde ich, auch ein bisschen unwürdig, ehrlich
schon
gesagt.
Schon eine klare Sprache oder ein klares Faktum.
Ich finde es einfach schade, weißt du, weil es halt dir wirklich zeigt, wir haben kein Interesse daran, da rein zu investieren.
Ach, sie würden immer argumentieren, na, Interesse haben wir schon, aber du siehst es doch, die Leute wollen doch die Herren sehen. Bei den Damen ist immer leer, würde jetzt die Argumentation
lauten. Ja, gut,
lauten.
Wenn ich mir das eine Match rauspicke, wo immer leer ist. Ich habe auch genug Herren-Matches gesehen, die leer sind.
Ja.
So, und da fragt ja auch keiner nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, keine Ahnung, jetzt mal aus der Brille vor Ort, dass jetzt vielleicht, keine Ahnung, Altmaier gegen Kopriva nicht das vollste Match auf dem Platz war. So. Aber
also
ich nehme das doch nicht
gespielt
als...
gespielt hat schon... Aber ja. Es knallevoll, aber nein, also ich will dich.
Aber du weißt ja, was ich meine, ne? Also das ist ja auch eine Frage, wie setze ich Dinge an? Klar, wenn ich morgens um 11 Uhr ist kategorisch auf dem Chatrier ein Damen-Match.
Ja.
Natürlich ist das leer, weil welcher ernsthaft lebende Franzose taucht pünktlich um 11 Uhr bei einer Veranstaltung auf?
Aber ich verstehe es nicht, also um jetzt komplett bei dir zu sein, wieso muss das erste eigentlich ein Damenmatch sein? Weil die Argumentation geht auf allen anderen Plätzen häufig genau andersrum. Nach dem Motto, wir fangen mit den Herren an. Ja, wieso fangt ihr denn immer mit den Herren an? Ja, weil da könnte es ja sein, dass es Best of 5 ist und dann sind wir damit durch. Und wenn dann hinten dran ein Damenmatch kommt, dann kriegen wir das auch noch rein. Auch das wieder, ja, ist natürlich, unterstreicht deine Wahrnehmung, ist natürlich eine Katastrophe. Aber warum fängst du? Gut, ich bin jetzt ein bisschen unfair mit dem, nee, was heißt unfair? Wenn ich mir den Donnerstag nehme auf dem Chatrier, da spielt erst Pegula gegen Lee, dann Sinagaske und dann Kies gegen Bolter. Warum fängt ein Damenmatch an? Du hättest natürlich auch Sinner gegen Gasquet starten können. Jetzt werden manche sagen, ja, aber es war der Abschied von Gasquet. Dann streiche Gasquet und lass es Sinner gegen, keine Ahnung, gegen Jumur oder sonst jemanden sein. Wieso sollen die nicht beginnen um 11 Uhr?
Ich denke, ganz ernsthaft, ich persönlich glaube genau aus dem Grund, weil die einfach wissen, dass es morgens um 11 Uhr noch nicht so voll ist.
Ja, aber der ganze gesamte Rest der Anlage platzt aus allen Nähten. Also an diesem Donnerstag, ja, Schande auf mein Haupt, denn ich bin auch
nicht zu Pegula gegangen. Ja gut, und Chatrier-Tickets zu kaufen ist natürlich auch ein bisschen teurer. Ne?
Naja, also um es sozusagen zu mixen mit meiner Live-vor-Ort-Erfahrung. Ich habe an dem Donnerstag ein Chatrier-Ticket gehabt für Day- und für Night-Session. Ja? Mhm. Aber ich bin um 11 Uhr, beziehungsweise 10 Uhr öffnet die Anlage. Ich bin schnurstracks zu Court 14 gegangen, weil ich Bublik gegen Diminor sehen wollte.
Tolles Match.
Ja, super, muss man geil, hier mal einwerfen. Wahnsinn. Ja, und auch vielleicht kurzer Exkurs. Also eben nicht nur der Zirkus ist in der Stadt, was ja bei Bublik immer der Fall ist, aber da liegt er 0-2 Sätze hinten und er kriegt's gedreht. Warum? Das sah zwar alles auch noch irgendwie lustig aus, aber der Kerl hat, ich übertreibe jetzt, für mich das erste Mal es geschafft, ab dem Zeitpunkt, wo er sich ein Herz genommen hat, diszipliniert zu spielen. Ja, der hat den Satzball dann mit einem irgendwie komischen, also es war ja, alle haben gesagt, ein Tweener, der hat den Ball einfach durch die Beine zurück abprallen lassen und so. Geil, zirkusmäßig und sowas, aber er hat es gewonnen, weil er ab da 2,5 Sätze wirklich ganz diszipliniert und mit all dem gespielt hat, was er nämlich auch kann, nämlich fantastisch gut Tennis spielen. Ja. Also richtig geiles Match, habe ich nicht bereut, will aber sagen, ich gehe da hin und da war 10.15 Uhr war ich auf dem Court 14, was der viertgrößte Platz ist, da gehen, ich bin schlecht in Schätzen, aber wenn der Pickepacke voll ist, lass mich lügen, da gehen vielleicht 2.000, 3.000 Leute mit oben drumherum stehen drauf, aber eben nicht nur da, die gesamte Anlage ist knallevoll. Und im Chartrier selber verirrt sich keine Sau rein. Ja, okay, mea culpa, ich bin auch nicht hingegangen. Aber, ich denke, die Veranstalter haben in diesen ersten Runden auf dem Chartrier grundsätzlich ein Problem. Und wir haben das Problem dieses Herren-Damen-Dings. Also, warum nicht mit Sinner anfangen? Nein, es wird ein Damen-Match drauf gescheduled, ja. Und dann kam Sinner Gasquet, klar, große Bühne für Richard, war auch alles vollkommen angemessen und richtig. Aber wer sind die Leidtragenden? Die Damen danach. Bei Kies gegen Boulder war keine Sau mehr im Stadion drin. Gut, kann man sagen, ja, die Leute brauchen dann eine Pause. Naja, von was haben die eine Pause gebraucht? Von der an Langeweile nicht zu übertreffenden Darbietung, die vorher Sinner und Gasquet geboten haben. Also kein Vorwurf an die beiden, aber das war halt 6-3, 6-0, 6-4.
Das ist es halt. Ne? Nur weil du ein Dreisatzmatch hast, heißt das noch lange nicht, dass das unbedingt auch ein gutes Match gibt.
Das war nicht wirklich attraktiv.
Ich will ja auch nicht sagen, dass es 50-50 sein muss. Ich selber liebe 5-Satz-Matches auch. Und ich würde es auch gerne bei den Damen sehen, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich glaube, dass die das können, gerade die junge Generation. Eine Mira Andreeva über 5 Sätze sofort. Mhm. Absolut. Die hat mich auch so massiv beeindruckt, wie unglaublich auch mental die nochmal und der Aufschlag, wie stark die inzwischen geworden ist mit Conchita Martin. Es ist einfach so dermaßen beeindruckend, weil sie auch gutes Tennis spielt. Das ist ja jetzt nicht einfach so, dass sie dich dann nur wegdrücken oder so, sondern das hat wirklich Hand und Fuß. Und es muss ja auch nicht 50-50 sein. Ich sehe absolut ein, dass ein Best of 5 sich besser verkauft, weil es halt, ich sag mal, die Quintessenz von Tennis widerspiegelt. Ich gehe da absolut mit, dass man das nicht immer so machen kann. Aber es noch nicht mal zu versuchen, das ist halt das, was mich irgendwie so traurig macht daran. Du gibst dem Ganzen ja noch nicht mal eine Chance zu sagen. Und wie gesagt, wenn dir das dann wirklich ist, du sagst, ja, ich möchte ja nicht, dass abends dann, weiß ich nicht, um 9 Uhr schon alle nach Hause gehen, dann pack halt 2 Damen-Matches drauf.
Ja.
Dann hast du im Schnitt und wie gesagt, ich meine, wenn da Sinner irgendwen in 3 Sätzen wegballert, dann bist du da auch nur 2 Stunden und gehst auch nach Hause. Aber es gab ja auch einige Ansetzungen, warum die Hurkacz gegen Fonseca da irgendwo auf dem, weiß ich nicht, 7er gepackt haben oder keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Das war ja auch auf so einem kleinen Außenkort. Ich meine, toll für die Leute draußen, aber mit dem Match hättest du auch eine Halle füllen können. Manchmal frage ich mich auch, haben die kein Gespür dafür. Ich meine, eine Garantie kriegst du nicht. Nie. Aber wir und auch alle Tipphasen, die bei uns mitmachen, du weißt ja, auf welche Matches du tendenziell tippst und welche du vielleicht lieber weglässt, weil du nicht weißt, wie das ausgeht, weil es so eng ist.
Ja.
Da also laufen doch keine Idioten rum. Sorry, dass ich mich jetzt so aufrege. Ich möchte jetzt auch hier nicht wie irgendeine so feministische Dingsda-Frau sein. Ich bin ja wirklich bereit, da auch Sachen einzusehen und zu sagen, in manchen Bereichen muss man auch eine finanzielle Entscheidung treffen, aber es irgendwie so gar nicht zu versuchen und mit denselben dummen Ausreden jedes Jahr zu kommen, hat mich ehrlich gesagt dieses Jahr einfach nur geärgert.
Also ich finde, du ärgerst dich zu Recht. Ich habe die gleichen Diskussionen vor Ort gehabt. Ein interessantes Beispiel. Interessantes Beispiel, weil das Ergebnis dann eben bei diesem Match, was ich jetzt gleich erwähnen werde, am Ende eben so klar und eindeutig war und es so schnell ging, dass man wieder in der Bredouille ist, oh Gott, wenn das jetzt Night Session gewesen wäre. Aber am Mittwoch folgendes. Mittwoch ist angesetzt in der Night Session Holger Rune gegen Emilio Nava, ne? Auf dem Chatrier in der Night Session. Das ist jetzt klar, wenn man Rune-Fan ist und das ist ein attraktiver Spieler und er zieht auch Publikum, kann man machen. Man kann aber am gleichen Tag das am Nachmittag angesetzte Spiel zwischen Iga Swiatek und Emma Raducanu genauso in die Night Session packen. Warum? Da spielt die vierfache Roland-Garros-Siegerin, eine der Top-Favoritinnen, gegen eine Spielerin, die US Open gewonnen hat, die auch eine ungeheure Zugkraft hat, auch wenn sie nach wie vor an den Anschluss, um den Anschluss an die Topspitze kämpft. Ja. Mhm. Es sind zwei Europäerinnen zur Primetime in Europa. Also wenn du mit dem Argument Fernsehen kommst, da ist eine Spielerin aus UK, Riesenmarkt, Rieseneinschaltquoten, ja, gegen Iga Swiatek. Also da ist im Grunde genommen alles angerichtet für eine Night Session, die du auch medial gut verkaufen kannst und mit guten Argumenten. Ja. Und da dann, nichts gegen Holger Rune und Emilio Nava, aber das in die Night Session zu packen, gut, ursprünglich hatten sie Ben Shelton gegen Hugo Gaston und da hat Gaston zurückziehen müssen. Auch da wieder nochmal ein anderer Aspekt. Es wird gerne French davon draufgesetzt, aber es ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber das war für mich zum Beispiel, das verstehe ich nicht. So, hätten sie es jetzt getan, wären wir konfrontiert gewesen mit der bitteren Wahrheit, dass Emma Raducanu keine Chance hatte und in einer Stunde 19 von Swiatek weggefiedelt worden ist. Und jetzt kommst du und sagst, naja gut, aber man hätte ja auch zwei Matches draufsetzen können. Meinetwegen dann noch die Paulini gegen Tomljanovic. Macht doch Sinn, ja, und kommt mir nicht damit, ja, das passt dann alles nicht. Und da bin ich vollkommen bei dir. Man könnte da was ausprobieren, aber sorry, wenn ich da jetzt sehr, sehr holzschnittartig und schwarz-weiß rangehe. Die French Open,
Roland Garros. Nein, das werden die nie machen.
Nein, und es ist nach wie vor, und da bin ich schon bei dir, und das sage ich als Mann, es ist nach wie vor ein männerdominiertes Turnier. Ich meine jetzt gar nicht im Sinne von Männertennis, sondern von den Männern. Und Amélie Mauresmo ist für mich nur ein, ja, fast schon ein Aushängeschild, ein Etikett drauf, nach dem Motto, wir haben hier eine Turnierdirektorin. Ansonsten ist das schon noch alles ganz schön patriarchalisch aufgesetzt bei den Franzosen. Das klingt jetzt sehr pauschal, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also da gehe ich vollkommen mit dir generell, aber muss ich sagen, losgelöst von der Herren-Damen-Problematik ist so hart es klingt, ist der Chatrier in der ersten Woche ein Problem.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist ein Chatrier-Problem.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Publikumsproblem, weil nicht, dass die Franzosen kein gutes Publikum, versteht mich nicht falsch, aber die sind halt im Schnitt nicht die Nation, die morgens um 11 Uhr zu so einem Turnier auftaucht.
Ich wollte dich gerade fragen, wie ist das denn gefühlt? Weil uns fehlen jetzt hier gerade so ein bisschen so die Fakten.
Ja, klar, aber das ist jetzt einfach ein Gefühl.
Wie ist es denn gefühlt bei den Australian Open, bei Wimbledon, bei den US Open, wenn wir dort die ersten Runden schauen, Arthur Ashe oder Center Court Wimbledon,
also ich habe schon das Gefühl, dass es in Wimbledon definitiv morgens voller ist. Aber das ist nur so ein Eindruck. Ja. Weil aber dort auch dieses Queuing so eine Tradition hat und du darüber natürlich auch irgendwie eine Chance hast, da noch drauf zu rutschen. Ja. Das ist vielleicht auch so ein, natürlich, ich würde mal sagen, es ist im Schnitt für alle großen Turniere ein Problem, irgendwie ihre große Schüssel voll zu kriegen in der ersten Woche. Einfach weil dort halt natürlich auch mal Matches landen, die für die Größe des Stadions nicht passend sind. Und man da natürlich auch, und da kommen jetzt wieder TV-Rechte rein, dann natürlich nicht das Risiko geht und gehen kann, da auch mal so ein, vielleicht mehr so ein No-Name-Match draufzusetzen. Obwohl man weiß, dass das vielleicht vom Entertainment-Faktor her besser wäre.
Ja, ne? Gut. Wobei,
also, dass du halt sagst, weiß ich nicht, okay, Hurkacz von Fonseca, weiß ich, dass das ein Knaller wird, kann ich aber nicht draufpacken, weil keine TV-Station der Welt mir das abnimmt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich glaube, das ist natürlich auch so eine, versteh mich nicht falsch, ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist. Und ich will das jetzt auch nicht nur runterbrechen damit, die armen Frauen oder so. Ne? Dass das nicht so einfach ist, ist mir absolut klar. Mich stört aber einfach diese Starrheit, weil es weiß jeder. Wir reden darüber jedes fucking Jahr.
Ja, ja.
Und nicht nur wegen Frauenmatches, sondern auch, weil generell manche Ansetzungen auf bestimmten Plätzen total schräg sind. Und ich dann da sitze und denke, warum haben die das auf den Platz gepackt?
Ja, also sozusagen, um das nochmal einzufangen, also ein Problem, Tickets zu verkaufen, haben die nicht. Egal, wer da drauf spielt, es war die gesamte Woche wieder ausverkauft. Wo sich die Leute dann tümmeln, ist eine andere Frage. Ja? Aber jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zur Sahne drumherum, der Berichterstattung und damit Pros und Cons und was lief gut und was lief nicht gut. Also das Thema Ticketing war, ich dachte, letztes Jahr schwierig aufgrund des Abschieds von Rafa, letztes Mal eben spielen dort, und insofern war die digitale Queue letztes Jahr im Vorverkauf schon eine Katastrophe. Es war dieses Jahr kein Deut besser. Diese Veranstaltung, genauso wie die anderen Grand Slams, hat kein Problem, Tickets zu verkaufen, hätte auch kein Problem, noch mehr Tickets zu verkaufen. Es ist restlos ausverkauft, ja, es platzt aus allen Nähten. Das Ticketsystem selber bei den French Open ist zum Teil eine Katastrophe, vollkommen intransparent im Sinne von, wieso bin ich jetzt in der Queue an Position 100.000 so und so viel, wieso kriege ich Karten und der andere nicht. Ich sage immer, am Ende schaffe ich es immer irgendwie, ich habe es auch geschafft, ja, aber ich betreibe dafür auch einen Aufwand, den halt ganz, ganz viele andere nicht bereit wären zu tun. Ja, also ich klicke halt auf dieser Seite da wie ein Verrückter auch noch auf dem Weg zum Flughafen und refresh meinen Browser und alles. Und das geht dann immer ein paar Minuten gut. Und dann teilt mir das System der French Open mit, dass ich in übermenschlicher Geschwindigkeit browse und sie mich deswegen sperren. Ja, was eine Unverschämtheit ist. Ja, was erlauben France?
Natürlich,
ja?
Browse ich bescheuert.
Natürlich, weil ich, natürlich ist das nicht übermenschlich, aber es ist total, fast schon schizophren, was ich da mache. Ja, warum? Weil ich ein Ticket will. Ja, und weil ich am liebsten auch gerne, und es hat mir das Herz gebrochen, bei Rafas Verabschiedung am Sonntag da gewesen wäre. Also bin ich auf dem Weg zum Flughafen am Sonntag früh um 4.50 Uhr, ja, klicke ich wie ein Bescheuter darum, nur mit dem Ergebnis, auf dem einen Browser gesperrt zu werden, und nachdem ich übers Handy rausgeflogen bin, dann übers iPad versuche reinzugehen und noch was zu bekommen. Dann wird dir angezeigt, es gibt Tickets. Ich klicke da drauf, morgens um 4.50 Uhr, das musst du dir mal reinziehen, dann werden mir drei Sitzschalen angezeigt. Ich klicke auf alle drei drauf, dann kommt, leider war jemand anders schon schneller. Dann dachte ich, guck mal, ist auch schon jemand wach. Also ich weiter. Kurz danach kommt wieder was. Ja? Ich wieder drauf, wieder weg. Manchmal wird dir was angezeigt, es wäre was da, aber es ist dann gar nichts da, wo ich dachte, ganz ehrlich, liebe Leute, dass so viel und das mag verarschen jetzt irgendwie weltfremd klingen, aber so viel Verrückte wie mich gibt es dann Samstag auf Sonntagnacht um 4.50 Uhr nicht, die das machen. Das müssen irgendwo irgendwelche Bots sein oder sonstige von Viagogo bezahlten armen Kerle in Callcentern irgendwo in Bangalore oder sonst was, die da draufklicken und die Tickets dann darüber verkaufen. I don't know. Katastrophe, ja. Aber zurück zum Thema. Das Ding ist restlos ausverkauft. Es ist wie immer knallevoll auf der Anlage. Aber um auch mal was Gutes zu sagen, ich finde, ja, natürlich musst du anstehen und so weiter und so fort. Aber gefühlt dieses Jahr haben sie wirklich einen Fortschritt gemacht, was die Abwicklung an Eingängen, an Essensständen etc. angeht. Also das ging alles den Umständen entsprechend, den Zuschauermassen entsprechend angemessen und vernünftig. Mhm. Ich habe dieser Tage einen Bericht in der Zeitung gelesen, ganz anderes Thema, nicht irritiert sein, wie es den Arminia Bielefeld-Fans vor dem Berliner Olympiastadion erging beim DFB-Pokalfinale. Würde es hier zu weit fahren, für einen googelt das mal. Es ist eine Unverschämtheit, ja, was dort mit Zuschauern getan wurde, die auch viel Geld für ihre Tickets bezahlt haben und was dort passierte. Anyway, das funktioniert bei den Franzosen wirklich gut, also Sicherheit, Zugang zu den Anlagen, merkst du, wie ich finde, kontinuierliche Verbesserung. Ja? Mhm. Und was sie auch gemacht haben, sachte, gar nicht so stark, ich habe keine PR-Mitteilung darüber gelesen, aber sachte beginnend auf dem einen oder anderen Nebencourt, aber auch auf dem großen Stadion, zu Formen von Free Flow, will heißen, Zuschauer konnten kommen und gehen, wann sie wollten. So das geschehen auf dem hinteren Platz, da Platz zwischen Platz 11 und 12, da gibt es so einen Durchgang, da konntest du kontinuierlich durch. Da war es die letzten Jahre immer so, dass auch abgesperrt war, egal ob gerade jemand aufgeschlagen war. Da hat vielleicht der Besuch von Amelie Mauresmo bei den US Open, die habe ich dann mich rumturnen sehen, was gebracht, dass ich gesagt habe, das können wir uns mal abgucken. Auch auf den oberen Rängen der Seitenlinien Zuschauer sozusagen auf Susanne Lengleng, aber auch auf dem Chatrier haben die Leute teilweise reingehen können, auch bei 2-2, also nicht Wärmenaufschlagspiel, aber da haben sie mal schnell einen Schwung reingelassen, während die Bälle auf die andere Seite geschubst wurde. Sachte, noch nicht in der Rigorosität, wie ich mir das wünschen würde, aber auch dort Verbesserungen und muss ich sagen, wirklich, wirklich Hut ab. Und was mir dieses Jahr ausgesprochen aufgefallen ist, das war sicherlich vielleicht auch schon immer so, aber es klingt jetzt total spießig, aber was mir total gut getan hat, war die Höflichkeit, also der Volunteers, der Ordner, des Personals hinter den Fresstheken, also wahnsinnig höflich und zuvorkommt. Und das klingt jetzt so Daddy-mäßig, aber nein, das tut dann auch gut, ja. Also das
finde ich auch wichtig. Wirst, ja? Also trägt ja auch absolut zum Look and Feel bei. Ne? Ich finde dieses Free Flow auch gut. Ich war ja selber auch einmal in Roland Garros 2016 war das, glaube ich, ja. Und wir waren wirklich richtig deutsch, pünktlich morgens auf der Anlage. Und wir hatten, Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, Chatrier-Tickets. Wir sind auf keinen anderen Platz gekommen, noch nicht mal Doppel. Ich meine, das klingt jetzt wieder so gemein, aber sowas, wo du latent sagen würdest, ist vielleicht nichts, weil die so stringent waren mit diesem, wenn voll ist, in Anführungsstrichen, ist voll. Und wenn einer runtergeht, dann kann erst einer wieder drauf. Du konntest nichts angucken außerhalb von Chatrier. Es war fast keine Chance, etwas anderes zu sehen, weil du einfach auf diesen Platz nicht raufgekommen bist.
Ja. Und das, also das kann man noch viel, viel mehr, bitte noch viel, viel mehr dort machen. Es sind nur, wie gesagt, von mir beobachtet, erste Ansätze da. Das bitte gerne weitermachen. Und aber ansonsten, naja, die Anlage entwickelt sich oder hat sich toll entwickelt. Das Angebot ist nach wie vor klasse, dass du mit dem Ground-Ticket auf alles außer Susanne Lengleng und Chatrier gehen kannst. Wie gesagt, der Court Nummer 3, der wunderschöne, ist der Oberrang frei. Das gab es jetzt letztes Jahr auch schon, aber das ist wirklich toll. Und bevor wir nochmal auf Tennis, du hast von Seca schon angesprochen, da müssen wir gleich drüber noch sprechen als ein Beispiel, aber bevor wir darauf zurückkommen, dann doch nochmal, du hast angesprochen, diese Best-of-Five-Nummer und was muss geändert werden und was nicht. Also vor diesem gesamten Hintergrund, ja, dieser ausverkauften Anlage, dieser in weiten Teilen tollen Matches, dieses Angebots auch von tollen Best-of-Five-Sets, kannst du ja die Uhr nachstellen, dass zumindest mal auf Social Media auch mit jedem Grand Slam auch immer wieder die Frage kommt nach, sollte man Best-of-Five machen und ist das noch zeitgemäß? Und wir haben es hier häufig diskutiert, aber mir ist es vor Ort wieder aufgefallen, diese Diskussion, ob du Best of Five abschaffen solltest oder erst ab dem Viertelfinale. Ey, Leute, Finger weg davon. Finger weg davon. Und zwar ab der ersten Runde. Warum? Der Punkt ist ja, die Leute, die dort sind vor Ort, die sehnen sich danach. Ja? Und du solltest sehen, was für ein Run ist auf Plätze, wo es in den vierten, fünften Satz geht. Da türmen sich dann draußen die Leute. Jeder will dann auf den Court. Und dass du da dann dicht machen musst, ist klar. Ja? Aber es ist ein Erlebnis, sondersgleichen Best of Five zu sehen. Die kriegen trotzdem ihr Schedule durch. Bis Mitternacht wird halt gespielt. Auch das ist ein Erlebnis. Und die Zuschauer sind trotzdem da. Und wenn du argumentierst mit von wegen, das ist nicht versendbar, ja, über TV, ja, Aufmerksamkeitsspanne oder sonst was, dann sage ich, dann ist der Ansatz, Best of Five zu kürzen, der falsche. Denn wenn die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, und das ist ja wohl, keine Ahnung, wissenschaftlich erwiesenermaßen so, dann kriegst du weder Leute mit Best of Five noch Best of Three zum Tennis. Ja, dann musstest du es radikal ändern. Dann sind die Ansätze, die Show-Ansätze, die ich durchaus gut heiße, die ein Muratoglu macht, mit so einem Match darf nicht länger als 60 Minuten dauern und dann spielen wir eben auf Zeit. Kann man alles machen. Ja, dann ist es aber nicht mehr mein Tennis. Aber mit, egal ob 3 Gewinnsätze oder 5 Gewinnsätze, Tennis wird am Ende nicht auf Zeit gespielt, sondern wer den letzten Punkt macht. Und ein Best-of-Three-Match kann auch 2 Stunden 45 gehen. Also Finger weg und davon. Die Leute ja auch, kommen dahin und wollen
es. Ja, und das ist ja auch der Reiz daran. Ich meine, das ist ja das, was Tennis auch interessant macht für jemanden, der diesen Sport mag und spielt, ist doch dieses, du hast immer eine Chance. Und das geht halt auf Zeit nicht.
Ja.
Ja, also ich würde auch gerne, wie gesagt, Damen Best of Five sehen. Es würde mich super interessieren, weil ich glaube, dass das auch echt wahnsinnig gute Matches bieten könnte. Also Badosa gegen Osaka, wenn das in 5 Sätze gegangen wäre, das wäre, glaube ich, echt nochmal ein richtig wahnsinnig tolles Match geworden. Mag jetzt gespalten drüber sein, das ist dann natürlich für den Spielplan der totale Abfuck, das gebe ich zu. Also wenn du jetzt beide Seiten Best of Five spielen musst, dann musst du das Turnier wahrscheinlich auch vielleicht mal auf 3 Wochen ziehen, damit du das alles sicher durchkriegst. Aber das ist halt das, was mich auch mal freuen würde, dass man mal es auch wagen würde, mit dem System mal ein bisschen anders zu spielen. Weil es wird ja immer gesagt, ach, Tennis verliert so viel Interesse und so. Ja, dann probier doch mal was aus mit dem, was du hast. Und probier nicht damit aus, das Produkt an sich zu ändern, sondern probier doch mal aus, die Präsentation des Produkts ein bisschen zu verändern. Anders zu machen und zu schauen. Weil es nimmt dir doch niemand übel, wenn du sagst, hört mal Leute, dieses Jahr, weiß ich nicht, gibt's bei uns mal Free Flow auf den Außenplätzen. Wir wollen testen, wie es ist. Wir machen das jetzt. Wenn wir hinterher feststellen, ah, das ist scheiße, finden alle doof, lassen wir es wieder. Aber dann haben wir es einmal ausprobiert, können einen Haken hintermachen und gehen wieder. Probier es doch mal aus, dass man sagt, okay, 2 Drittel der Night-Matches werden weiter ein Herren-Match sein, 1 Drittel machen wir 2 Damen-Matches. Und wir probieren mal aus, wie das angenommen wird.
Ja.
Und dann gucken, ne, weil wenn du den Leuten nicht mal die Chance gibst, das auch zu erleben, wie etwas ist, dann wird das halt nie angenommen oder verlangt werden. Weil welcher Fan geht denn irgendwo hin und schreibt erstmal eine Liste auf und sagt, das hätte ich alles gerne, weil die doch eh wissen, auf dich hört keiner.
Ich mach das ja schon.
Du schon, aber ich sag mal, der gemeine Fan wird doch über seinen Geldbeutel ernst genommen.
Ja.
Das, wofür er bezahlt, das ist dann gut. Aber wenn du natürlich nur eine Auswahlmöglichkeit hast zwischen zwei Sachen anstatt von fünf, ist natürlich die Aussagekraft des Ganzen auch ein bisschen unten. Und aber eigentlich wollte ich das Ganze gar nicht so negativ ziehen. Wir sind ja jetzt hier schon richtig drin.
Ja, aber weißt du, vielleicht ganz kurz noch sozusagen als Gegenargument, sich nicht verändern zu müssen, zählt halt eben auch der Geldbeutel. Und ich könnte natürlich jetzt als Veranstalter vollkommen blind sagen, ich muss doch gar nichts ändern, es läuft doch. Uns werden die Tickets ja aus den Händen gerissen. Wir sind ausverkauft, ja. Es geht gar nicht mehr. Ne? Also passt doch alles.
Ja, natürlich. Sehr, sehr bequem. Aber es gibt halt auch nur vier Grand Slams.
Ja, ne? Ja, absolut.
Das und einen auf Sand. Ja. Wenn du natürlich das einzige Produkt bist, das diese Lücke besetzt, ja, super. Natürlich gehen die Leute dahin.
Ja. Aber deswegen, um vielleicht nochmal so ein bisschen nochmal zum Sportlichen zu kommen, aber eben auch verbunden mit den Beobachtungen auf der Anlage, auch mit dem Scheduling, was wird wo auf welchem Court angesetzt. Also, jetzt haben wir Sonntag die, wie ich finde, mega gelungene Verabschiedung von Rafa gehabt.
Ja.
Und ja, das war also wirklich, ja, da ist kein Auge trocken geblieben und das war und toll gemacht, ernsthaft, oder?
Um hier auch die French Open nicht nur runterzuziehen, die Plakette, die sie da in den Boden gelassen haben, super, ja, muss ich sagen.
Ja, geil. Es gibt dieses tolle Video auf Instagram von dem Balljungen, der während eines Matches, wo er eigentlich seinen Dienst schieben muss, ja, fast schon zärtlich über diesen Fußabdruck streichelt und ihn auch noch sauber macht. Also wenn du das siehst, kriegst du echt Gänsehaut. Das ist so, so cool. Naja, also das war natürlich fantastisch. Und dennoch hat es natürlich, und meine Güte, ich glaube, irgendwann muss der Joker aufhören, dass wir darüber aufhören zu reden. Aber irgendwie hat es dann die vier da nochmal zusammen auf dem Blatt, hat es irgendwie, ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, Schlussstrich ziehen. Das kann ich gar nicht sagen, weil der Joker ja noch spielt. Aber was es eben deutlich gemacht hat, so, das Thema ist jetzt endgültig vorbei. Du hast hier nicht mehr Rafa, den du irgendwie hoffst, ein Ticket auf dem Chartrier zu bekommen. Du hast Roger und Andy nicht mehr. Und ja, Nole ist noch dabei. Ich will das überhaupt nicht schmälern. So, und jetzt geht alles unter und nein. Ja, wir haben viel in den letzten Wochen auch immer wieder darüber geredet, wie breit und gut aufgestellt und mit unterschiedlichen Typen inzwischen das Damentennis besetzt ist. Und jetzt muss doch das Herrentennis nachziehen. Und ich kann es dir sagen, und du hast es natürlich auch beobachtet im Stream, aber auf der Anlage kannst du ganz deutlich sagen, ey, das ist jetzt ein neuer Abschnitt. Und er ist gut, weil die Neuen sind da oder die Neuen sind schon da. Was ein Fonseca, den hatten sie gegen Hurkacz auf dem Court Nummer 7 angesetzt.
Den 7er, genau. Ja.
Das ist ein Court, boah, wie gesagt, 1.500 Leute gehen da drauf. Da waren Schlangen, ja, das war unglaublich. Jetzt hätte man sagen können, Mensch, das müsst ihr doch schon vorhersehen, dass so ein Match mehr Leute zieht. Warum setzt ihr das nicht da und dort an? Mag sein. Man könnte aber auch sagen, ja, der Junge muss sich erstmal seinen Sporen verdienen. Bla, bla, bla. Egal. Das Ding ist aus allen Nähten geplatzt. Gleiches dann in der zweiten Runde, als man ihn auf den 14er gesetzt hat gegen Herbert, also gegen Herbert und nicht Humbert. Der ist da beim Training, kannst du dem zugucken, der zieht drauf auf die Bälle, das ist wirklich Next-Level-Tennis, aber nicht nur er ist da, sondern eben viele, viele andere aus dieser jungen Fraktion, die Tennis jetzt gestalten, die es anders gestalten und die es wahnsinnig gut gestalten. Ich habe zwei Matches von Jack Draper gesehen, live mal gesehen, wer ihn bisher nur vom Fernsehen kennt, aber irgendwo mal die Möglichkeit hat. Ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Was ein geiles Produkt fürs Herrentennis. Also der Typ, der spielt ja nicht nur Highspeed-Tennis, der kann nicht nur schnell aufschlagen, das ist eine Wonne, dem zuzuschauen, mit was für einem Speed, mit was für einer Variabilität der spielt. Ja? Und jetzt komme ich wieder wie damals, als Osaka auf die Bildschirmfläche geraten ist. Der ist ja sowas von wahnsinnig gut vermarktbar, der Typ. Ja? Den kannst du als Model auf irgendeine Titelseite setzen. als er sein Interview gegeben hat nach dem Spiel gegen Guy Monfils am Donnerstagabend, ja, dann macht Nike noch, ziehen sie dem noch so irgend so ein Rugby-Shirt über. Ja? Der sieht aus, als käme er direkt vom Rugby-Feld irgendwie. Kann sich ausdrücken. Ich habe gedacht, der spielt Robbie Williams zu seinen besten Zeiten professionelles Tennis und kann die Leute auch noch unterhalten und sich auch noch drei Sätze gerade aussagen.
Aber dieser,
unglaublich.
Dieser Aspekt Vermarktbarkeit, das finde ich so spannend, auch bei Eva Lüss, weil bei der merkst du, dass sie gut vermarktbar ist und dass sie das auch macht, weil sie eine Type ist. Mhm. Klar, ähnlich wie bei Draper kommt ihr natürlich auch absolut zugute, dass sie im modernen Verständnis gut aussieht. Ich meine, ist eine bildschöne Frau. Und du merkst einfach, dass sie vermarktbar ist. Also, dass sie die Werbeverträge, die sie jetzt auch bekommt, aber auch wie oft sie inzwischen auch gefeatured wird, auch auf internationalen Tenniskanälen. Also, dass sie auch bei der WTA vermehrt auftaucht, Tennis Channel, also jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch international mit ihr spricht und all diese Dinge, finde ich auch super spannend, wie du an sowas einfach auch siehst, wie so ein bisschen da auch mehr Dinge reinkommen müssen. Und dass dann da natürlich auch echt sowas draus entstehen kann. Weil klar, Lüss will ich jetzt spielerisch von dem Level jetzt noch nicht mit Jack Draper vergleichen. Mhm. Ne? Da muss sie auch nachziehen. Wobei ich mir da bei ihr ehrlich gesagt auch nicht so viel Sorgen mache, weil sie ja wirklich stetig an sich arbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie da wirklich diesen Weg konsequent weitergeht, sie es auch schaffen wird, auf ihr bestes Potenzial zu kommen, was auch immer das dann ist. Aber da finde ich auch so interessant, wie viel spannender es auch wird, wenn du diese Typen hast und wie sehr das halt auch zieht, ne? Und wie sehr du einfach auch siehst, dass Tennis nach wie vor auch über die Personen funktioniert.
Ja, ja? Klar.
Und dass es gar nicht so flashig sein muss, jetzt das Spiel groß zu verändern, sondern einfach guckst, wie kriege ich den Menschen und die Geschichte hinter diesem Spieler, hinter dieser Spielerin transportiert? Fällt mir auf und freut mich für sie auch, dass das bei ihr auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, andersrum funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, sie hat auf einmal den Mega-Erfolg gehabt wie bei einer Emma Raducanu. Mhm. Dann kommen auf einmal alle an, was absolut verständlich ist. Und wenn es dann schlechter läuft, dann baut das wieder ab. Und bei ihr ist es halt genau andersrum. Ne? Da gehen irgendwie die Sponsoren, hoffe ich für sie zumindest, jetzt mit ihr die Reise mit.
Ja.
Also richtig rum quasi, idealerweise richtig rum.
Total. Und du brauchst halt diese, wir nennen es ja immer, du brauchst diese Typen im Tennis, auf der Damen- wie auch auf der Herrenseite. Also nur, es klingt jetzt blöd, aber um das Ding gut vermarkten zu können, reicht halt nur gut Tennis spielen, reicht nicht aus. Sondern, ja, klar, du brauchst halt so diese Leuchttürme auf einem Spielplan, die dann Zuschauermassen ziehen. Und das hat, wie gesagt, diese Woche habe ich das gesehen, das hat wunderbar geklappt. Der Mix auch aus inzwischen, es klingt schon lustig, jung und alt, ja, wenn man Madison Keys unter alt verbucht sozusagen, auch Zverev gehört bald schon zu den Alten dazu, funktioniert sehr, sehr gut. Wie gesagt, mir ist das durch die Bank weg aufgefallen, egal ob bei Damen und bei den Herren, man kann sagen, die Neuen sind da, ja, wir denken wehmütig, keine Ahnung, an Kerbers Erfolge, an Rafas Triumphe und so weiter zurück. Wir sollten nicht wehmütig sein, sondern irgendwie, ja, dankbar sein, dass wir das alles haben miterleben dürfen, hat großen Spaß gemacht, ja. Und trotzdem kann ich sagen, nach vorne blicken, das macht so viel Spaß, dazu zu gucken. Und gerade sich die Zeit dann zu nehmen, sich auf eben neue Gestalten im Tennis auf der Damen- wie auch auf der Herrenseite einzulassen, Das macht richtig Spaß, sich selber auch vielleicht seine Favoriten, also im Sinne von ich bin für den oder für die rauszusuchen, macht große Freude. Und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, ja, muss ich sagen.
Deswegen machen wir den Spaß doch hier.
Ja, total. Und ich hab da wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und es wird spannend sein, zu sehen, ob eben Sina Alcaraz wirklich, wirklich diese Unantastbarkeit an den Tag legen werden können oder ob eben Spieler wie Jack Draper, wie João Fonseca da werden ankommen und gleichziehen können. Jack Draper ist da kurz davor. Das wird interessant sein zu sehen in einem Aufeinandertreffen gegen Sinner oder Alcaraz, wie er sich da schlägt. Aber jetzt haben wir erstmal Draper gegen Fonseca. Ich meine, wenn man den bisherigen Turnierverlauf und den Zuschauerzuspruch auf der Anlage sieht, was ein fantastisches Match. Ja? Also richtig, richtig, richtig cool.
Und, ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Also ja. Bis jetzt, ich meine auch jetzt Zverev gegen Kobolli, ne? Ja. Kobolli ist gut drauf gerade, also da stimmt, muss man einfach Hamburg auch gewonnen. Mal schauen.
Ja.
Das kann auch spannend werden. Oder Bublik gegen Rocher, oder wie man das korrekt ausspricht für alle Portugiesen. Finde ich einfach auch spannend, mal zu gucken, ne? Sagt mir überhaupt nichts. Aber das sind dann halt so diese unvorhersehbaren Zusammenstellungen. Oder hier Jacquemot gegen Boisson bei den Damen. Ne, da wird die französische Party aber mal richtig durchdrehen. Ne?
Ja, also französische Party gab es genug in dieser ersten Woche. Jetzt reicht es dann auch mal. aber einen
möchte ich. Ja gut, du warst vor Ort. Du hast es natürlich deutlich mehr mitgekriegt.
Als also, hier, ne? Es ist dann auch belastend. Nein, aber einen möchte ich dann doch noch erwähnen, weil ich finde, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe zwei Matches von ihm gesehen und insbesondere das erste gegen Taylor Fritz hat der Daniel Altmaier echt gut gemacht und hat damit natürlich, muss man jetzt auch sagen, die Chance beim Schopf ergriffen, dadurch, dass er Taylor Fritz und damit einen Topgesetzten in Runde 1 rausgenommen hat. Und das hat er richtig gut gemacht. Hat sich, wie es sich so schön heißt, das Draw für ihn geöffnet. Und er hat, das klingt jetzt wieder despektierlich, wenn ich sage, machbare Aufgaben plötzlich vor sich gehabt. Machbar im Sinne vielleicht von der Weltranglistenposition. Aber alle schwere Brocken. Und er steht das zweite Mal in seiner Karriere im Achtelfinale von Roland Garros und das vollkommen zu Recht. Und muss ich sagen, wirklich vielleicht das deutsche Ausrufezeichen der ersten Woche. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Zverev spielt doch heute noch und ist doch genauso weit. Na gut, die Erwartungshaltung an Alexander Zverev, an ihn und auch er an sich selber, ist halt eine höhere und eine andere als bei einem Daniel Altmaier. Und deswegen ist er für mich eine der, oder vielleicht die deutsche, tolle Story der ersten Woche.
Ja, vor allen Dingen, weil er das, ich glaube, Schwelli hatte das in der Vorschau gesagt, ne? Daniel Altmaier ist ja gut für so ein Upset, ne? Es ist ja nicht so, dass er etwas vorher nicht gelungen ist. Und er, wenn, ich meine, man muss es ihm lassen. Er erinnert mich manchmal ein bisschen an Dominic Thiem von der reinen Physis, also wie das so aussieht. Ich würde zwar schon sagen, dass Altmaier insgesamt etwas stabiler ist, aber gut, da kann man sich drüber streiten. Nur er ist halt auch immer gut dafür gewesen, irgendwie so ein tolles Match wie jetzt gegen Fritz zu gewinnen und dann in der nächsten Runde bist du dann irgendwie sang- und klanglos in drei Sätzen raus.
Ja.
Und das ist jetzt dieses Mal bei den French Open und ich hoffe, dass er das verstetigen kann. Ich habe schon den Eindruck, dass er in den letzten Monaten echt noch mal an Stabilität und Präsenz dazu gewonnen hat. Und das dauert ja auch immer ein bisschen, bis sich das dann mal in Ergebnissen zeigt. Dass er da echt, glaube ich, dazu gewonnen hat und doch wirklich es geschafft hat, noch mal ein bisschen konstanter zu werden. Und jetzt auch gegen Tiafoe ist er da nicht chancenlos, gar keine Frage.
Ist er nicht. Wenn Tiafoe allerdings so spielt wie gegen Carreño Busta, wo ich ihn live gesehen habe, da hat er, also ich hatte mich so ein bisschen satt gesehen an Tiafoe und dann hat er irgendwie auch so stagniert in seiner Entwicklung. Mhm. Aber als ich ihn jetzt live vor Ort gesehen habe, ich habe das ganze Match in Abendstunden gesehen gegen Carreño Busta, da hat Tiafoe sehr, sehr überzeugend gespielt, richtig stark. Deswegen bin gespannt, drückt natürlich in dem Fall jetzt Daniel Altmaier die Daumen. Aber das wird schon ein schwerer Brocken für ihn werden, wenn Tiafoe die Form da so hält. Aber schöne Begegnung, spannend, so wie überhaupt was jetzt so auf dem Tableau da kommt, wirklich großartige Unterhaltung für die zweite Woche verspricht. Und ich bin gespannt, wie es am Ende läuft, ob wirklich dann so die von uns prognostizierten Favoriten dann auch im Halbfinale stehen oder ob nicht doch noch, und das ist ja nach wie vor möglich, es halt doch wieder so einen Überraschungsgast geben wird, den man vorher da so nicht hingetippt hätte. Es ist möglich, ja, auch ein Alcaraz ist noch nicht durch, hat gestern Abend gegen Jumur die ein oder andere Schwächephase auch mal gehabt, hat es dann am Ende in 4 Sätzen an sich gerissen. Mal schauen. Und auch bei den Damen, Sabalenka bisher ziemlich glatt durch. Świątek steht jetzt gegen Rybakina, die erste vielleicht wirkliche Härteprüfung ins Haus, nachdem Ostapenko raus ist. Ich bin gespannt. Ich finde es immer toll, wenn doch noch so ein Überraschungskandidat plötzlich irgendwo im Halbfinale auftaucht. Aber die zweite Woche habe ich richtig Bock drauf.
Ja, immer. Also ich weiß nicht, irgendwas ist, ich muss sagen, irgendwas an den French Open reizt mich dann doch immer noch mehr. Und das ist natürlich dieser Sand und weiß ich nicht, muss man auch mögen. Aber für mich persönlich, irgendwas an den French Open ist immer noch ein bisschen mehr Tennis als bei den anderen Grand Slams. Für mich halt. Ich verstehe aber auch, wenn jemand das anders sieht und andere Sachen vorzieht.
Naja, sagen wir so, es ist halt auch da wieder die Unterschiedlichkeit macht's aus. Es ist ja gut, wenn jemand sagt, für mich ist es nach wie vor Wimbledon oder keine Ahnung, ich finde die Australian Open aufgrund der Fröhlichkeit der Leute das Beste oder sowas. Wir haben 4... Ja, kann man doch schon sagen, 4 grundlegend unterschiedliche Turniere, nicht nur aufgrund der Belege, der Spielplatz, der Platzbelege, nicht nur aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, sondern eben auch aufgrund der Kultur. So ja. Unterschiedlicher könnten sie ja fast nicht sein. Und selbst die australische Kultur unterscheidet sich signifikant von der Amerikaner. Ja? Man sagt auch, die beiden sind auch Hardcore und ist ja beides irgendwie Party. Nee, Party hast du inzwischen auf allen 4. Ja? Vielleicht am gediegensten in Wimbledon, aber die Franzosen lassen so gesehen auch in Roland Garros keine Party aus, ja? Hinsichtlich der Stimmung. Und ich finde es einfach nach wie vor grandios, diese 4 verschiedenen Farben sozusagen auf dem Poster zu haben und zu sagen, guck mal hier, das sind die 4 großen Messen, die im Tennis gelesen werden jedes Jahr und auf die man sich wirklich freuen kann, wo man danach auch erstmal kurz ein bisschen ausgelaugt ist, wir mit unserem Tippspiel sowieso, auch das ist anstrengend immer, aber man macht es gerne, denn es ist einfach große Begeisterung und das hat mir wieder diese erste Woche French Open jetzt ganz deutlich gezeigt.
Ja. Ach, die Grand Slams sind und bleiben einfach was Besonderes, man muss es einfach sagen.
Dann haben wir doch diese Woche jetzt nicht nur gut eingetütet, wir haben noch ein dickes Schleifchen drumherum gemacht. Und insofern wünsche ich dir viel Spaß mit der zweiten Woche.
Ich dir auch. Und allen anderen natürlich auch.
Das hätten wir jetzt natürlich noch ergänzt mit der Bitte, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt an kontakt@tennisproleten.de oder auch über die sozialen Medien. Und wenn euch was nicht gefällt, schreibt es uns. Wenn euch was gefällt, gerne auch mal schreiben. Wir freuen uns immer auch mal. Fishing for Compliments. Nein, aber ich muss sagen, also gerade in diesen Tagen, wo man auf der einen Seite Konsument ist, aber wir ja auch in gewisser Art und Weise Produzenten sind, dann tut es auch mal gut, wenn einer mal was Nettes schreibt. Denn Naja, gerade was unser Tippspiel angeht, muss ich sagen, das kostet schon viel Energie. Ja?
Und ich dann, weiß, weil ich auch noch so faul war die letzten Tage.
Nein. Wir ergreifen uns, das ist ja Teamwork und wir greifen uns gegenseitig unter die Arme. Aber das wirklich das für mich Frustrierendste ist eigentlich immer, wenn einer vergisst zu tippen. No Show, ja, weil ich mir immer denke, so, also es ist jetzt kein Vorwurf an euch da draußen, ja, aber es ist so, wir machen uns den Aufwand und dann denke ich, ey, ihr könnt euch doch wenigstens, wenn ihr mitmacht, den Handy-Alarm stellen und tippen, weil ich finde es für beide Parteien so schade, für uns, die wir uns den Aufwand machen und für den anderen, wo ich denke, so, ey, jetzt bist du schon in Runde 3 gekommen und es ist so sauschwer, unser Tippspiel, ich habe gar nicht nachgeguckt, aber gefühlt ist es mindestens 2 Jahre oder sowas her, dass jemand das Ding mal gewonnen hat, ja. Und jetzt bist du schon so weit gekommen und dann vergisst du zu tippen.
Ja. Och
Mann, mach das doch, ja. Und für mich und für dich ist es immer so, dass ich denke so, oh Mann, jetzt machen wir es schon in den Aufwand, jetzt tipp doch wenigstens, ja.
Ja, es ist irgendwie, ja, man ist dann doch emotional deutlich mehr investiert in dieses Tippspiel, interessanterweise. Ich meine, es könnte einem ja auch total egal sein, dass man sagt, naja, wenn du nicht auftauchst, tauchst du nicht auf. Aber irgendwie möchte man ja auch, dass das Ding funktioniert und irgendwie allen Spaß macht und allen auch irgendwie was bedeutet, ne? Weil ich meine, sonst braucht man das Tippspiel nicht veranstalten. Ja, ne, das ist dann wie bei Matches und Turnieren, wo man dann denkt so, ach, komm.
Ja, yeah, genau.
Mach doch und, noch mal mit.
Genau, und vor allen Dingen, du hast gesagt, es geht ja um den Spaß. Wir machen das ja nicht, um irgendwie Geld zu verdienen. Ja, wir verdienen
oder
damit
um,
ja
um Excel-Tabellen zu füllen.
Ja, 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 also, weil uns das so wahnsinnig viel Befriedigung gibt, irgendwie Zellen in Rot und Grün zu färben oder sowas. Sondern nein, es ist die pure Freude am Tennis und es macht natürlich ungeheuer Freude, wenn man merkt, dass man was kreiert, was den Menschen Spaß macht. Ja, und wenn wir dann ja Feedback kriegen, toll, dass es dieses Tippspiel gibt und wie die Leute mitfiebern, dafür machen wir es ja. Es ist so eine Art Unterhaltungsfaktor. Ja, wie gesagt, wir haben keine Werbeverträge, das Ding ist nicht gesponsert, wir kriegen dafür keinen Euro, ganz im Gegenteil. Wir investieren eben eher unsere Zeit und unser Geld da rein. Und deswegen, ja, deswegen, man kann das fällt mir immer auf, man kann das immer nur so lange machen, so wie wir das machen, solange die Leidenschaft dafür brennt und solange die Leidenschaft auf der anderen Seite eben auch erwidert wird. Und deswegen, in dem Sinne, leiden wir jedes Mal mit, wenn einer seinen Tipp vergisst oder es verbaselt, weil er wieder jemanden aus der falschen Hälfte der Auslosung nimmt oder so. Nur, wir dürfen dann halt ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr darauf hinweisen, weil wir wollen ja, dass das fair zugeht, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, da weit zu kommen und dass, wenn es wirklich mal einer schaffen sollte, bis ins Finale zu kommen, richtig zu tippen, dass man dann auch sagen kann, hey, cool, da hat einer wirklich diesen Jackpot mal geknackt.
Ja, es ist auch immer schön zu sehen, wenn irgendwie Leute sich freuen oder ärgern. Nicht, weil ich mich jetzt freue, dass die sich ärgern, aber wenn man halt auch diese Reaktion darauf hat, ne? Und du merkst halt, die Leute haben dann Bock darauf zu tippen und ärgern sich, dass sie doch wieder die falsche Nase getippt haben oder freuen sich, dass da mal was aufgegangen ist. Ist einfach schon, schon sehr.
Manchmal muss ich aber auch schmunzeln. Bei der Eingabe der Tipps meine ich schon, ach, guck mal den, weil du kennst die Leute zwar nur über ihr Synonym, ja, also über ihren Username bei Twitter und bei Instagram.
Ja, aber manche sind schon vorhersehbar über die Zeit.
Dann sage ich, ach, guck mal, jetzt macht er schon wieder den gleichen Fehler. Den macht er jedes Mal, ja, oder so. Oder, ach, die, guck mal hier, die so und so, jetzt geht sie wieder die Route. Und beim einen siehst du genau, ach, guck mal, der will nur Punkte sammeln. Mir sind ja diese Weltranglistenpunkte, die wir vergeben, werden mir ja persönlich scheißegal. Ich will dieses Ding gewinnen. Aber dann merkst du schon, manche möchten gern Punkte sammeln, indem sie dann einfach in Runde 2 halt Alcaraz nehmen, um weiter zu kommen. Aber es ist lustig, ja. Und bei manchen Tipps sagst du, wie kannst du jetzt auf die tippen, ja, oder auf den? Der hat doch die letzten 8 Matches irgendwie verloren und ist nur noch aufgrund seiner Weltranglistenposition ins Hauptfeld gerutscht oder so.
Ja, oder manchmal hast du aber auch so Leute, wo du denkst, hu, das ist aber mutig. Und dann stehen die aber doch am Ende irgendwie in der, weiß ich nicht, 5. Runde oder so. Und dann denkst du, aha, da haben sie wohl doch irgendwie Gefühl dafür. Es ist einfach, es ist auch spaßig. Und ich meine, es macht ja auch Spaß, wenn du dann siehst, okay, irgendwie, weiß ich nicht, 1/3 der Leute hat auf Khachanov getippt. Und du denkst so, oh, wenn der rausfliegt, dann ist jetzt auch gleich, ne? Also Ja,
so geschehen diese Woche. Also dieses Mal ist es besonders schlimm. Diesmal hat man sehr schnell sehr viel ausgesiebt bekommen. Und ich glaube, es sind von den knapp 200 Startern diese Woche sind nur noch eine Handvoll irgendwie oder zwei Hände voll. Die noch in beiden Disziplinen drin sind.
Die durchgekommen sind, sind dafür aber auch richtig gut.
Ja, ja.
Muss man sagen. Also wer auch immer durchgekommen ist, ihr könnt euch aufs Schulterchen klopfen.
Eben. Und wer es gewinnt, kriegt, wie gesagt, einen Preis.
Yay!
Ja, ich habe da schon eine Idee.
Das ist gut.
Gut, Henrike.
Dann würden wir sagen, entlassen wir die Leute mal in den Spaß des Wochenendes.
Bis denn mal. Macht's gut. Au revoir.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.